Boah, Lena, du musst aber schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Das sieht schon männlich aus, hat sie dann zu mir gesagt. Aber ich will gar nicht überlegen eigentlich, wie viel negative Kritik oder Kritik grundsätzlich ich heutzutage bekomme. Aber es juckt mich nicht mehr. Ja, ich will jetzt gar nicht nur Männer sagen, aber meistens Männer zu einem und fragen, dann darf ich mal deinen Bizeps anfassen oder sowas.
Von fremden Menschen auf der Straße wirst du gefragt, ob sie deinen Bizeps anfassen dürfen.
Und ich bin mal ganz ehrlich zu dir, ich habe am Ende meiner Wettkampfdiät keine Periode mehr. Ne? Und Bankdrücken an sich ist keine Bodybuilding-Übung. Bankdrücken ist eher so eine
McFit-Übung.
Auf die Bühne zu gehen bedeutet nicht, dass man dopen muss, auch wenn das vielleicht ganz oben auf dem Mr. Olympia gemacht wird.
Hast du schon mal was genommen? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und jeder von uns war bestimmt schon mal in einem Fitnessstudio. Und die meisten machen so wie ich, anmelden und dann nie wieder hingehen. Und mein heutiger Gast hat es besser gemacht, hat es durchgezogen und hat sich jetzt zum 5. Mal für Mr. Olympia qualifiziert. Herzlich willkommen, Lena Rammsteiner.
Vielen Dank für die Einladung. Ich sehe schon, du bist super informiert.
Ja, klar.
Im Vorgespräch direkt beeindruckt, dass du das mit Mexiko auf dem Schirm hattest.
Na also, klar.
Du scheinst dich sehr gut vorbereitet zu haben. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch, also ich finde es ja krass, du bist extra hier hingekommen. Und so, dann finde ich, ist es auch eine Art gewisse Wertschätzung, sich natürlich auch mit dem Gast zu beschäftigen und zu gucken, was hat der Gast so alles gemacht. Und bei dir ist es eh krass. Also zum 5. Mal für Mr. Olympia qualifiziert ist ja eh schon heftig, ne?
Ja, verwunderlich finde ich immer nur, dass die meisten, die nichts mit Bodybuilding zu tun haben, immer über mich als Europameisterin sprechen, weil das halt was ist, womit sich die Leute direkt wissen, um was es sich handelt. Europameisterschaft und Mr. Olympia sagt den wenigsten was. Und da muss ich schon sagen, dass ich sehr beeindruckt bin und es cool finde, dass du das als einer meiner größten Erfolge rausstellst, weil es für mich auch einer der größten Erfolge ist, auf dem Mr. Olympia zu stehen. Eine Europameisterschaft ist auch cool, aber ich sag mal so, da war ich Amateurin und ist einfacher zu erreichen als eine Teilnahme beim Mr. Olympia, beim wichtigsten Wettkampf im Bodybuilding. Deswegen finde ich es sehr cool.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeiner anderen Sportart gucken würde, dann ist es dieses klassische, der ist mal Deutscher Meister geworden, mal Europameister. Genau. Okay, das schreibe ich auf. Und Wenn da etwas Spezielles ist, was so sehr Spezifisches für den Sport, denkt man sich so, okay, keine Ahnung, wie wertend das ist oder wie hoch das ist. Deswegen nimmt man es meistens raus. Aber genau, wie du gesagt hast, Mr. Olympia ist ja die höchste Auszeichnung, wenn man dabei ist und das gewinnt, die man überhaupt im Fitness- oder Bodybuilding-Sport erreichen kann, ne?
Ja, und das heißt ja auch Mr. Olympia, weil es die Frauenklassen, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt. Es gibt also unterschiedliche Olympiatitel. Es gibt unterschiedliche Klassen und streng genommen ist meine Teilnahme eine Miss Olympia-Wahl oder eine Miss Olympia-Teilnahme in der Figurklasse. Es gibt dann noch die klassische Miss Olympia, die ist aber dann im Bodybuilding. Und da gibt es einfach auch inzwischen ganz, ganz viele unterschiedliche Klassen. Ich glaube, so ganz früher, typische Arnold Schwarzenegger-Zeiten, war halt Mr. Olympia der Mr. Olympia. Und dann gab es eine Männerklasse, wo alle Männer gestartet sind. Und dann gab es auch nur einen Mr. Olympia. Aber trotzdem ist Miss Olympia in einer bestimmten Klasse zu werden der größte Erfolg, den man erreichen kann. Und ich wurde jetzt dieses Jahr Siebtplatzierte. Das bedeutet in meiner Klasse sozusagen die Siebtbeste der Welt, was mich unglaublich stolz macht. Ja.
Wir wollen aber einmal vorne anfangen, um so ein bisschen chronologisch durch dein Leben durchzugehen. Du hast mit Bodybuilding oder mit Kraftsport, Fitness angefangen, weil du erstmal sehr dünn warst und Gewicht zulegen wolltest, ne? Oder kurviger werden wolltest, hast du das, glaube ich, mal genannt.
Ja, ne? Richtig. Also genau dieses typische. Es war auch tatsächlich mal in gewisser Weise ein Trend eine Zeit lang. From skinny to strong. Als die Zeit, in der man als Frau so die Modelfigur haben wollte, sage ich mal, vorbei war und es dann eher Trend wurde, auch etwas kurviger zu sein. Bei mir kam das gar nicht mal nur durch diesen Trend, sondern ich habe schon in der Pubertät bemerkt, dass ich irgendwie anders bin als meine Freundinnen, einfach weil ich etwas zurück war in der Entwicklung in der Pubertät. Das heißt, während andere schon weibliche Kurven bekommen haben, bin ich halt eher das Kind geblieben. Und ich war dann mit 14, 15 einfach noch sehr kindlich, hatte keine weiblichen Kurven und es hat mich angefangen zu stören, weil ich mich auch als Frau definiere und man natürlich irgendwo auch das haben möchte. Man möchte auch irgendwie erwachsen werden und ich habe dann immer versucht, über mehr Essen zuzunehmen. So im Nachgang muss ich sagen, wahrscheinlich ist es nicht unbedingt förderlich oder ich habe mich super viel bewegt, ich habe immer schon super viel Sport gemacht. Ich dachte nur dann, weil ich halt vielleicht öfter mit Pizza gegessen habe wie meine Freundin, die dann schon auf ihre Figur achten mussten und oft Salat gegessen habe, dass ich viel esse. Ich habe aber nicht wirklich genug gegessen. Es hat aber nicht funktioniert. Ich habe nicht zugenommen durchs Essen und irgendwann kam ich dann auf den Trichter über Social Media, dass es Frauen gibt, die an Muskulatur zugewinnen und dadurch weibliche Kurven bekommen. Also dass das Ganze auch eigentlich besser funktioniert, wenn man jetzt nicht nur Fett zunimmt, sondern eben Muskeln. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet mit dem Ziel, zuzunehmen.
Und dann hast du dich aber immer weiter gesteigert oder hattest du mal den Punkt, wo du sagst, ey, jetzt sehe ich eigentlich so aus, wie ich aussehen wollte, jetzt habe ich ein paar schöne Rundungen, habe ein bisschen zugenommen? Oder war dann so, nee, jetzt ziehe ich durch, jetzt will ich noch mehr?
Ja, witzigerweise ist dann, als ich den Sport gemacht habe, der Fokus von dem Optischen komplett weg. Ich habe einfach unglaublich viel Spaß dran gehabt. Ich habe angefangen, weil ich primär eigentlich nur mehr Po und Beine wollte, dass ich den Fokus einfach auf die Muskelpartien gelegt habe, habe aber irgendwann bemerkt, hier Oberkörpertraining macht auch super viel Spaß. Und es ist auch eigentlich in Ordnung, als Frau in den Männerbereich zu gehen und den Rücken und die Brust und die Arme zu trainieren. Das ist alles voll okay. Und hat mir Spaß gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich schon nach ein paar Wochen nicht mehr hingegangen, um mehr Po und Beine zu bekommen, sondern weil es mir Spaß gemacht hat. Und aus dem Fakt ist eigentlich passiert, dass ich natürlich überall Muskulatur aufgebaut habe. Und klar, ich hatte in der Zeit irgendwo schon einen Fokus auf mein Gewicht. Das heißt, zunehmen wollte ich weiterhin. Und ich habe auch recht schnell Erfolge gesehen auf der Waage. Ich glaube, ich habe damals also mit bisschen mehr als 50 Kilo angefangen und hatte dann innerhalb kürzester Zeit schon, also bedeutet innerhalb von einem Jahr, war ich knapp an der 60 Kilo Marke. Das hat bei mir wirklich, ich habe mich schon gezwungen zum Essen. Also wirklich auch viele Nüsse gegessen. Ich habe teilweise, glaube ich, ein Päckchen Nüsse am Tag gegessen. Einfach Hauptsache, es hat viele Kalorien. Ich habe auf meinen Proteinbedarf geguckt. Ich habe aber nicht irgendwie Kalorien getrackt. Und ich habe super gut zugenommen. Mit Sicherheit auch ein bisschen Fett, was aber nicht geschadet hat. Aber auch unglaublich viel Muskulatur. Und sind wir mal ganz ehrlich, also nicht jede Frau steht nach, wie lange mache ich den Sport jetzt, 9 Jahren, 5-mal auf dem Mr. Olympia. Ich habe schon eine gute Genetik und es hat sich eigentlich direkt am Anfang gezeigt. Ich habe einfach durchgezogen, weil ich Spaß dran hatte. Und dann wurde ich von den Fitnessstudio-Mitgliedern auf meinen Fortschritt angesprochen. Da waren auch ein paar Bodybuilder und die haben mich natürlich beobachtet und haben gesehen, krass, was mit diesem Mädchen, damals war ich 21, als ich angefangen habe, innerhalb von einem Jahr, 1,5 Jahren passiert. Und dann haben die natürlich gesagt, boah, du musst mal auf die Bühne gehen. Du hast unglaublich viel Potenzial. Und am Anfang habe ich dann auch immer gedacht, so, ich habe mir das dann angeguckt. Ich hatte bisher keine Berührungspunkte und dachte mir so, was soll ich denn auf der Bühne? Das hat ja nichts mit dem Sport zu tun. Da stehen die Frauen dann im Glitzer-Bikini in hohen Schuhen und machen irgendwelche komischen Posen. Und war eigentlich erstmal so, nee, möchte ich nicht. Und dann kamen auch ein paar kritische Stimmen. Es war natürlich nicht immer alles positiv, sondern es gab auch Menschen, die dann gesagt haben, oh, pass auf, dass es nicht zu viel wird. Wie gesagt, ich habe auch Oberkörper trainiert. Ich habe dann schon auch einen Rücken bekommen, ein Kreuz bekommen. Ich hatte festere, also muskulösere Arme. Und dann ist es ja so, das wird einfach in der Gesellschaft sehr häufig als männlich gesehen, dass dann aber auch Leute kamen, die gesagt haben, mach mal langsam, es ist zu viel. Und ich dann auch eine Phase hatte, kurz nachdem ich eben einfach nur Spaß am Training hatte, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht entwickle ich mich gerade in eine falsche Richtung. Vielleicht muss ich wirklich aufpassen und habe dann wieder angefangen, mein Oberkörpertraining zu reduzieren und mehr Beine zu trainieren, weil ich mich praktisch wieder daran erinnert habe, was ist dieses gesellschaftliche Ideal einer Frau, wie sollte ich eigentlich aussehen? Und habe dann mein Training wieder komplett umgestellt, weg von dem, was mir eigentlich Spaß gemacht hat.
Kam das auch so vom persönlichen Umfeld oder waren das, also ja, jetzt wirklich aus persönlichem Umfeld gesagt haben, ey, jetzt
ja, sogar
übertreib's
stärker.
Doch bitte nicht.
Also ich hatte dann ziemlich am Anfang, um mich zu motivieren, auch zum Essen und so weiter, hatte ich einen Social-Media-Account aufgemacht, separat zu meinem privaten. Das ist der, den es aktuell noch gibt. Deshalb hat er auch so einen komischen Namen.
Mein Instagram-Account, ne?
Genau, weil das der Name ist, den ich am Anfang mit 21 mir als allererstes eingefallen ist. Und da gab es wirklich, also da gab es viele Leute, die haben mich supportet. Die fanden das cool und ich habe auch bemerkt, hey, es gibt viele Frauen, die genau das gleiche Problem haben wie ich. Es gibt total viele Frauen, die nicht nur dünn sein wollen und abnehmen möchten. Nee, es gibt genauso viele Frauen, die Probleme damit haben, zuzunehmen. Vor allem auch, es gibt viele Männer, die mich als Motivation sehen. Weil gerade viele Männer, glaube ich, auch in der Pubertät, die nicht zunehmen, die sehr dünn sind, damit Probleme haben und gerne Muskeln aufbauen würden oder gerne auch vielleicht ein bisschen schwerer werden würden. Und aus dem Umfeld waren es eher die kritischen Stimmen. Also aus dem Umfeld bedeutet dann, ich weiß noch, dieser Moment eines Sommers, als ich mir Bikinis bei H&M bestellt hatte und dann voller Stolz meiner Mama die Bikinis präsentiert habe. Und sie, ich meine, man sieht sich mal kurz irgendwie im Bad, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ne, aber so mein Körper hat jetzt ja meine Mama nicht regelmäßig angeschaut, vor allem im Winter, wenn man Klamotten, also weite Sachen anhat. Und dann hat sie mich ganz erschrocken angeguckt und hat dann zu mir gesagt, oh Lena, du musst aber schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Das sieht schon männlich aus, hat sie dann zu mir gesagt, als sie mich im Bikini gesehen hat. Und ich habe mich ja jeden Tag gesehen, das hat mich schon auch verletzt, muss ich sagen. Aber hat mich dann eben auch zum Nachdenken gebracht und dazu gebracht, dass ich angefangen habe, wieder weniger den Oberkörper zu trainieren, weil eben aus dem Umfeld genau diese Sprüche kamen. Ich glaube nicht, dass es böse gemeint ist in dem Moment. Nur wenn man halt eine Person wie mich, die immer sehr, sehr schlank war, einfach dann nach einer Zeit lang wieder sieht oder die verändert sich sehr stark. Ich glaube, viele machen sich gar keine Gedanken, was auch diese Kommentare in einem auslösen. Genauso wenig wie jemand, der vielleicht zu mir gesagt hat, oh, du bist ja so dünn, iss mal lieber ein Döner, wenn ich was Gesundes gegessen habe. Aber das hat mich schon sehr getroffen damals, ja.
Ja, vor allem mit 21 bist du ja wahrscheinlich auch charakterlich noch nicht so gefestigt, dass du sagen kannst, ey, ist doch mein Problem, sondern dann nimmt man sich ja wahrscheinlich viel zu Herzen und gerade wenn es dann von der Mutter kommt, ne?
Ich war es vor allem nicht. Also ich war mit 21 noch nicht so gefestigt. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Frauen Kontakt habe, die den Sport schon länger machen, ich merke, dass der Sport dich auch selbstbewusst macht und dich stärkt. Aber ich war mit 21 eine total unsichere, schüchterne Person, also in gewissen Situationen war ich schon selbstbewusst. Also ich war zum Beispiel schon jünger Theater gespielt in der Schule. Also immer wenn ich auf der Bühne stand oder auch wenn ich eine Präsentation machen durfte in der Schule, war ich immer selbstbewusst. Aber wenn es um mich selbst und meinen Körper ging, die eigene Unsicherheit, die ich halt auch hatte, weil ich mit mir selbst nicht zufrieden war, die war dann in solchen Momenten ganz häufig da, direkt. Und weil es mich halt sehr verletzt hat, weil ich selber nicht zufrieden mit mir war, haben mich diese Worte sehr getroffen. Und dann war ich auch in dem Moment, glaube ich, einfach nicht mutig genug zu sagen, hey, aber mir gefällt das so. Ich möchte eigentlich anders aussehen, weil ich sehr unsicher in meinem Körper war. So über die Zeit habe ich dann aber gelernt, nur wenn du dich selbst in deinem Körper wohlfühlst und auch wenn es vielleicht etwas ist, was jetzt dem Großteil der Gesellschaft nicht auf Anhieb gefällt, dann wirst du dich auch richtig gut fühlen. Ne? Dann kannst du auch die negativen Kommentare ignorieren. Ich mache immer so den Vergleich, als ich dünn war, habe ich vielleicht aus dem Umfeld auch in der Schule ab und zu mal Sprüche gedrückt bekommen. So, du hast aber auch keinen Po in der Hose oder du siehst aus wie eine Vogelscheuche, so schlimme Sachen teilweise schon. Die haben mich übel getroffen, aber ich will gar nicht überlegen eigentlich, wie viel negative Kritik oder Kritik grundsätzlich ich heutzutage bekomme, aber es juckt mich nicht mehr, weil ich mich ja selbst dazu entschieden habe, so auszusehen und ja, es kommt am Ende nur darauf an, wie du dich in deinem Körper fühlst.
Wie ist das jetzt geworden mit der Mutter? Ist das heute anders und sie akzeptiert das und sagt, ist oder sagt sogar, ist doch schön, mach weiter so oder ist immer noch so ein bisschen
Also das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, weil natürlich wohne ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr zu Hause. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass wenn ich ihr Klamotten abgebe, was jetzt auch schon länger nicht mehr vorkam, weil inzwischen bin ich da schon lange rausgewachsen, dass sie dann immer zu mir sagt, ja, Berlina, vielleicht passt du da irgendwann mal wieder rein. Dann sage ich zu ihr, aber Mama, ich will da nie mehr reinpassen in diese Klamotten. Die sind mir zu klein geworden und die sollen mir auch zu klein bleiben. Dass immer für sie so dieser Gedanke, glaube ich, da war, vielleicht ist das ja nur eine Phase. Und ich verstehe auch, dass sie natürlich sich gewünscht hätte, glaube ich, für mich, dass ich mich so akzeptiert hätte, wie ich geboren bin. Weil es ist ja jetzt schon so, dass ich sehr viel dafür tun muss, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und meine Natur oder mein natürliches Aussehen halt eher dieses schlanke Mädchen ist. Und es ist ja auch voll in Ordnung. Ich habe auch, und das will ich hier auch nochmal sagen, wenn jemand schlank ist, ich finde das total schön. Nur habe ich mich selbst damit nicht wohl gefühlt. Und auch meine Mutter ist super schlank und ich finde sie schön, wie sie ist. Und ich glaube, sie hätte sich für mich einfach gewünscht, dass ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin und dass ich mit meinem Körper, wie er ist, auf seine natürliche Art einfach ein Selbstbewusstsein entwickelt hätte. Und das wäre mit Sicherheit auch ein Weg gewesen. Und ich glaube, nur deshalb sagt sie das. Nicht, weil sie das schlimm findet, wie ich aussehe, sondern weil ihr das, glaube ich, auch wehtut, dass ich so gelitten habe darunter, wie ich aussehe, dass ich jetzt im Endeffekt so viel dafür tun muss, anders auszusehen, um mich gut zu fühlen. Und sie mir einfach immer noch wieder zeigen will, du bist schön, so wie du bist. Ne?
Bevor wir gleich wieder zur Karriere kommen, weil du jetzt gerade auch über Vorurteile gesprochen hast, wie war das denn so aus dem Bereich Dating und so? Ich meine, mit 21 ist ja auch immer so die Phase, wo man sich vielleicht datet, jemanden kennenlernt und so. Hattest du da auch das Gefühl, dass es schwieriger vielleicht war, weil die Männer dann geguckt haben, so, oh ja. Nee, also das ist mir nicht weiblich genug?
Ich bin tatsächlich ein krasser Beziehungsmensch und ich hatte mit 19 einen Partner, mit dem ich dann bis zum Ende 6 Jahre zusammen war, also bis ich 25 war. Und jetzt kannst du dir schon zusammenreimen. Als ich mit dem zusammengekommen bin, hatte ich noch überhaupt keine Berührungspunkte zum Kraftsport, zum Bodybuilding. Er im Übrigen auch nicht. Und während ich mich dann aber in Richtung Bodybuilderin entwickelt habe, ist er halt unsportlich geblieben, will ich jetzt einfach mal sagen. So dieses typische, ich rauche eine Zigarette mit einem Red Bull, also rauche eine Zigarette zum Frühstück mit Red Bull. Und weil ich sehr viel zu tun habe, also von der Arbeit her hat er dann manchmal den ganzen Tag vergessen zu essen und abends einfach nur eine Pizza gegessen. So, ich habe auch eine Weile lang einfach so gelebt, also ich habe einfach de facto viel zu wenig gegessen und dachte eigentlich nur, weil ich jeden Tag Pizza esse, ich esse ja so viel, aber ich nehme trotzdem nicht zu. Und ich habe mich einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt und das ist auch tatsächlich noch weitere 4 Jahre gut gegangen. Und ich habe dann 2019 mit 24 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf auch gemacht. Und dann hat es aber irgendwann nicht mehr funktioniert, weil wir uns auseinandergelebt haben. Das waren einfach zwei unterschiedliche Welten, die da aufeinander geprallt sind. Er war nicht bereit, und das muss ja auch keiner, sich in diese Richtung mitzuentwickeln. Und ich war irgendwann nicht mehr bereit, diese großen Kompromisse einzugehen, die entstanden sind, dadurch, dass wir so weit auseinander, also unterschiedliche Lebenswelten hatten. Und dann ist es auseinandergebrochen. So Thema Dating war dann witzigerweise zu dem Zeitpunkt auch nicht so ein großes Thema, weil da war die große Pandemie, ne? Also Dating war dann schwierig, als ich mich getrennt habe von ihm. Und ich kenne meinen jetzigen Verlobten schon seit 2012. Und der Kontakt kam dann zustande, weil ich ihm geschrieben habe während der Pandemie, was machst du eigentlich, wenn du nicht jeden Tag ins Fitnessstudio kannst? Weil er halt auch so ein Verrückter war. Und er meinte dann, er geht wandern. Und dann haben wir uns zum Wandern verabredet. Und da kann ich dir also gar nicht so viel berichten über Dating als Bodybuilderin, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn man Single ist und so viele Muskeln hat. Weil ich einen Partner jetzt habe, der schon wieder 5 Jahre mit mir aushält, aber halt den Sport auch selber macht.
Könntest du denn in der Theorie dir vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht so extrem, also ich glaube, der Kontrast zu dem ersten Freund, der ist ja extrem, ne? Ja. Weil der, wie du erzählst, wenn er irgendwie Rauch und Red Bull irgendwie am Frühstückstisch ist, ist natürlich sehr konträr zu dir. Ja. Aber wenn es dann, keine Ahnung, jemand ist, der, ich sag mal, normal sportlich ist, könntest du dir das auch vorstellen? Oder bräuchtest du auch, wahrscheinlich trainierst du auch mit deinem Verlobten dann zusammen oder so?
Nein.
Ne? Nee? Okay.
Nein. Und ich glaube, dass es manchmal sogar einfacher wäre, wenn der Partner zwar diesen Sport machen würde und verstehen würde, aber selber keine Wettkämpfe. Weil er ist schon sehr auch extrem und also er macht selbst auch Wettkämpfe, wenn er jetzt auch kein Profi ist, aber gerade in den Phasen, in denen er dann auch in Vorbereitung ist, es ist schon, jeder ist sehr auf sich fokussiert, sag ich mal. Und ich denke, dass wenn man jemanden hat, der vielleicht auch einen größeren Wert oder eine größere Zeit seiner Freizeit auch mit einer Beziehung verbringen möchte, dann hat man eher jemanden dahinter, der einem auch mal wieder sagt, hey, lass uns vielleicht mal was anderes machen am Wochenende, statt, okay, wir gehen jetzt ins Training, jeder trainiert sein Training. Inzwischen ist es bei uns sogar so, dass ich lieber früher ins Training gehe, er erstmal seine Mahlzeit verdauen muss. Das bedeutet, wir stehen gemeinsam auf, wir frühstücken, ich gehe ins Training. Wenn ich nach Hause komme, geht er ins Training. Und bis er dann nach Hause kommt und wir beide mal unsere Ruhe haben, ist eigentlich schon fast wieder der halbe Tag vorbei. Und ich glaube, es wäre schon einfacher, wenn man Kompromiss eingehen müsste, wie ich früher. Also ich bin dann am Wochenende immer sehr früh ins Training gegangen, um dann am Tag Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Aber das ist immer was, es muss von beiden Seiten dann ein Kompromiss eingegangen werden, den wir jetzt natürlich nicht eingehen müssen, weil jeder den anderen versteht. Aber die Beziehung leidet da trotzdem manchmal drunter, auch wenn jeder das Gleiche macht.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Vorurteil. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du draußen, wenn du unterwegs bist, irgendwo, dass du irgendwie komische Blicke erntest? Oder fällt das da gar nicht so auf, weil, wie du schon sagst, wenn im Winter irgendwie Klamotten, dann merkt man es so gar nicht?
Also ich laufe tatsächlich im Sommer auch gerne sehr verdeckt rum aus dem Grund. Nicht, weil ich mich dafür schäme oder so, aber weil es nervt.
Krass, wirklich?
Ja.
Also deswegen versuchst du dich so, ich sag mal, anzuziehen, dass es nicht sofort auffällt, dass du so
viele
Muskeln hast?
Ja, weil es echt nervt. Ich kann mir manchmal nicht vorstellen, was für dumme Fragen man gestellt bekommt. Also da kommen dann wirklich, ja, ich will jetzt gar nicht nur Männer sagen, aber meistens Männer zu einem und fragen dann, darf ich mal deinen Bizeps anfassen oder sowas?
Nein, wirklich.
Oder spannst du mal bitte deinen Bizeps an oder, boah, krass, machst du Sport und so?
Von fremden Menschen auf der Straße wirst du gefragt, ob sie deinen Bizeps anfassen dürfen.
Ja, genau, richtig. Im Fitnessstudio teilweise auch.
Was?
Da laufe ich dann schon auch mal ein bisschen freizügiger rum. Es motiviert ja auch, die eigene Muskulatur zu sehen. Aber auf der Straße meistens verdeckt. Und mir fällt es einfach direkt auf, wenn ich es nicht mache, dass dann so komische Sprüche kommen. Es ist aber okay, es ist einfach vielleicht auch faszinierend. Es ist ja auch irgendwo ein Kompliment, wenn man jetzt nicht normal aussieht, weil das mache ich ja, wie gesagt, bewusst. Aber ich glaube deshalb zum Glück weniger. Also Vorurteile deshalb auf der Straße zum Glück weniger, weil ich inzwischen weiß, wie ich es verstecken kann. Wobei ich mir manchmal denke, ich verstecke es und dann kommen doch irgendwie im Supermarkt Sprüche von wegen krasse Unterarme und ich denke so, oh, was soll ich denn tun? Ich muss mich wahrscheinlich komplett vermummen, dass niemand irgendwas sagt, weil ich mich selber auch gar nicht so krass wahrnehme. Aber das ist dann schon okay, das geht dann schon. Das sind meistens auch keine negativen Kommentare, ne?
Eher ich wollte sagen, eigentlich ist es ja total positiv, weil es ist ja, also wenn man mal überlegt, da steckt ja krass viel Disziplin, Arbeit dahinter. Das ist ja nicht, dass man sagt, boah, die lässt sich so gehen und bekommt irgendwie Sprüche, sondern Das ist ja so krasse Arbeit. Ich habe es am Anfang gesagt, also es gibt so viele Menschen, die sich in so einem Fitnessstudio anmelden, dann nie wieder hingehen. Und jeder weiß, glaube ich, wie krass schwierig das ist, das über einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Ganz zu schweigen von dem, wie du das machst. Aber das ist ja krass. Das ist ja wirklich heftig. Also.
Ich sag auch immer, wenn Leute zu mir sagen, ich hätte nur gerne 1% deiner Motivation, dann sage ich, das geht nur, wenn du diese Motivation, wenn das von innen herauskommt. Also wenn du es, wie ich am Anfang gesagt habe, du musst so viel Spaß an dem Tun haben, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, warum mache ich das? Also alleine dieses Ziel, ich will so und so aussehen, das reicht manchmal nicht.
Hattest du mal eine Phase, wo du lange nicht gegangen bist? Also hattest du mal diese Phase mit, oh, ich habe jetzt keinen Bock?
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt schon Tage, an denen ich weniger motiviert bin, aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist es ein super stressiger Tag. Aber das sind dann so kurze Phasen. Genau wie beim Zähneputzen. In den meisten Fällen putzt man sich halt doch die Zähne, bevor man ins Bett geht, wenn man sonst am nächsten Tag denkt, das war jetzt irgendwie nicht so geil. Deswegen, selbst wenn es diese Tage gibt, zu 99% gehe ich dann trotzdem.
Was war denn so die längste Phase, wo du nicht zum Training gegangen bist, seitdem du angefangen hast?
2 Wochen, da war ich richtig krank. Da hatte ich eine Grippe, da lag ich richtig krank im Bett.
Respekt, krass.
Ja, das war wirklich die längste Phase. Und toi, 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 gerade wenn man eine Verletzung hat und länger ausfällt, dann, also das kann ja dann schon mal viel länger sein, die hatte ich zum Glück jetzt noch nicht.
Ne? Wie oft trainierst du dann in der Woche?
5-mal pro Woche. Krass. Aktuell jetzt bin ich auch in der Phase direkt nach den Wettkämpfen. Kann es auch mal sein, dass ich nur 4-mal pro Woche trainiere. Man fängt jetzt ja wieder an, ein bisschen intensiver zu trainieren. Man denkt auch, wow, jetzt esse ich wieder mehr, jetzt kann ich viel mehr Gewicht bewegen. Aber so schnell kommt die Kraft halt doch nicht zurück, dann habe ich extrem Muskelkater. Und dann brauche ich schon mal auch einen Tag länger und dann gebe ich mir den Tag auch.
Dann springen wir noch einmal zurück zu der Phase, wo du dann überlegt hast, gar nicht mehr so viel zu machen, weil du dann diese ganzen Sachen gehört hast, über die wir gerade gesprochen haben. Wie kam dann die Motivation mit, ich ziehe das jetzt doch durch?
Ich habe bemerkt, dass es mich nicht glücklich macht. Also ich habe es dann ein paar Wochen, wenn überhaupt, damals war so der Gedanke, ja, ich mache jetzt einfach mehr Wiederholungen, dann definiere ich, was ja Quatsch ist, Trainingstheorie technisch, dass ich im Oberkörper einfach mit weniger Gewicht und mehr Wiederholung trainiert habe, was mir überhaupt keinen Spaß gebracht hat und weniger Oberkörper trainiert habe. Ich habe es total vermisst. Und irgendwann dachte ich dann, nee, einfach, ich möchte doch Spaß bei der Sache haben. Und ich habe auch bemerkt oder ich habe mich dann einfach hinterfragt, was hat mir denn davor auch so viel Spaß gemacht? Weil ich habe mich am Spiegel angeguckt und ich habe mich auf einmal gut gefunden. Und dieses dafür zu trainieren, einfach nur so auszusehen, wie es die Gesellschaft vielleicht gut findet, nämlich als Frau, okay, du darfst ins Fitnessstudio, aber du sollst bitte nur Bauch, Beine, Po trainieren, das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Und das Ergebnis hat mich auch nicht glücklich gemacht. Und dann war ich so mutig genug, und vielleicht auch durch den Support, den ich doch auch hatte auf Social Media, weil es gab ja auch Menschen, die es gut fanden, was ich gemacht habe, habe ich dann den Weg gewagt und habe eine Zeit lang diese negativen Kommentare ausgehalten. So gut es ging, es hat mich schon immer auch wieder verletzt und es war auch kein einfacher Weg. Und jedes Mal, wenn wieder aus dem persönlichen Umfeld was kam, hat es mich schon auch getroffen. Aber je länger ich das gemacht habe, desto weniger wurde dieser Gegenwind auch. Und ich hatte dann irgendwie auch mal einen Spruch gelesen und der hieß da, ja, Flugzeuge starten auch mit Gegenwind. Und irgendwann wurde sogar diese negative Kritik zur Motivation für mich. Dass ich einfach gesagt habe, hey, also wenn ihr jetzt sagt, ich soll aufpassen, dass nicht zu viele, dann mache ich es jetzt richtig. Dann zeige ich euch jetzt, was richtig krass ist. Und an eine Sache erinnere ich mich ganz, ganz krass. Ich hatte einen Riesenstreit mit meinen Eltern zu meiner Optik, weil wieder irgendein Spruch kam und ich dann wirklich geweint habe. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, es hat mich einfach verletzt, weil ich bin ja trotzdem noch die Tochter. Und warum muss man überhaupt so einen riesen Augenmerk auf das Optische legen? Ich verstehe es jetzt heutzutage zum Teil, das, was ich vorhin zu dir gesagt hatte. Und dann hat mein Bruder gesagt, der ist 3 Jahre jünger als ich, der dürfte damals so um die, ja, 17, 18 gewesen sein, hat gesagt, und selbst wenn sie mal Bodybuilderin ist, sie ist immer noch eure Tochter. Und das fand ich so schön. Also das hat er in den Streit einfach reingeschrien. Und das hat mich krass berührt damals. Und das bleibt mir, wie gesagt, bis heute im Kopf. Und ja, 3 Jahre später stand ich dann wirklich auf der Bodybuilding-Bühne.
Krass. Das heißt aber, da haben Leute auf der im Fitnessstudio oder so, die haben dich ja mal angestupst, hast du gesagt. Und ja. So kam dann auch der Kontakt zustande, dass man das mal ausprobiert, auf der Bühne zu stehen?
Ja, wie gesagt, am Anfang dachte ich mir so, nee, aber ich glaube auch genau durch den Gegenwind und genau dadurch, dass ich einfach rebellieren wollte, habe ich mir dann irgendwann gedacht, so warum nicht, ne? Ich scheine ja irgendwo nicht ganz schlecht zu sein darin und dadurch, dass ich Social Media gemacht habe, hatte ich meinen ersten Kooperationspartner und der Social Media Manager dieser Firma, der war der Ex-Freund meiner jetzigen Trainerin. Und der meinte damals zu mir, ja, ich kenne da jemanden, die macht Coaching für die Bühne und die muss ich dir unbedingt mal vorstellen. Und so kam dann der Kontakt zustande und ja, witzigerweise arbeiten meine Trainerin und ich jetzt seit 2018 zusammen und ich könnte mir keine bessere vorstellen. Also das war dann sozusagen der erste Kontakt. Sie meinte, ja cool, machen wir. Ein halbes Jahr später stand ich das erste Mal auf der Bühne.
Und dann ging es genau wahrscheinlich so, wie du sagst, erstmal deutsche Meisterin, Europameisterin.
Ja, das klingt jetzt so, als wäre es ein normaler Weg.
Als wäre es einfach, ne? Ein normaler Weg. Ja. Weil das Highlight war ja dann wahrscheinlich 2022, dann die erste Teilnahme bei Mr. Olympia. Ja, ne? Also definitiv. Dieser Weg dahin, da sind ja wahrscheinlich super, super viele, die Bodybuilding machen und mal träumen,
ja,
da auch nur ansatzweise in der Nähe zu sein.
Also meine erste Saison, als ich deutsche Meisterin wurde, das war schon was echt Krasses, in der ersten Saison deutsche Meisterin zu werden. Und da hatte ich natürlich Feuer gefangen und dann habe ich weitergemacht. Ich wurde Europameisterin. Also irgendwo hatten diese Menschen recht, die mich im Fitnessstudio gesehen hatten. Die meinten, du hast Potenzial. Und ich sag dir mal ganz ehrlich, bis zu dem Punkt, wo ich Europameisterin wurde, habe ich mir nie zum Ziel gesetzt, diese Erfolge zu haben. Das ist einfach so passiert. Und ein Jahr später habe ich dann die Profikarte mit einem Sieg bei einem Wettkampf gewonnen. Und ab da wurde es so ein bisschen anders. Also ich stand dann 2022 vor meinem Profidebüt. Und das bedeutet, ich habe die erste Saison offiziell als Profi gemacht und durfte mit anderen Profis auf der Bühne stehen. Und ich weiß auch nicht warum, aber von einem Moment auf den anderen wurde mir bewusst, okay, verdammt, ich kann hier echt was reißen. Ne? Ich gehe jetzt gerade nicht mehr zum Spaß auf die Bühne, sondern es geht hier gerade darum, einen Profi-Wettkampf eventuell irgendwann mal zu gewinnen und als Olympiateilnehmerin auf dem krassesten Wettkampf zu stehen und das nach 3 Jahren Bühnenerfahrung.
Du hast gesagt, du hast die Profikarte gewonnen, genau. Wie funktioniert das? Das heißt, man tritt in einem Wettbewerb an und der Gewinner wird dann offiziell Profi oder wie stellt man sich das vor?
Ja, und das ist, glaube ich, nur in diesem Sport so. Weil normalerweise wirst du ja Profi in einem Sport, wenn du meistens wirst du, glaube ich, entdeckt, ne? Und dann gibt es bestimmte Verbände, die dich dann sozusagen einstellen beruflich, weil sie sagen, sie möchten dich fördern und so weiter. Und im Bodybuilding ist es so, du gewinnst diesen Profi-Status, wenn du einen Pro-Qualifier, das ist eine bestimmte Art von Wettkampf. Es gibt regionale Wettkämpfe, also zum Beispiel wie eine baden-württembergische Meisterschaft oder ich bin jetzt am Wochenende auf der deutschen Meisterschaft. Das ist alles, ist ein regionaler Wettkampf. Und nachdem du einen regionalen Wettkampf gemacht hast, darfst du auf einem Pro-Qualifier starten. Das sind dann meistens auch mehr Teilnehmer da. Das heißt, es gibt dann auch in einer Figurklasse nochmal Unterteilung nach Körpergröße. Dann musst du erstmal diese Klasse gewinnen, also beispielsweise Figurklasse 2 mit einer bestimmten Körpergröße. Und zwischen diesen einzelnen Figurklasse-Teilnehmern gibt es dann nochmal ein Gesamtsiegerstechen. Und der Gesamtsieger aus dieser kompletten Figurklasse 1, 2, 3, 4, 5 oder so, der gewinnt dann die Profikarte. Das bedeutet erstmal, dass du das Recht besitzt, auf Profi-Wettkämpfen zu starten, wenn du die Karte annimmst. Und theoretisch bist du Profi, bis auf deinen Status und der Berechtigung, da zu starten, ändert sich aber erstmal nichts. Du verdienst kein Geld, ne? Du musst zwar keine, also weniger Startergebühren bezahlen, um bei einem Wettkampf zu starten, hast theoretisch auch die Möglichkeit, Preisgeld zu gewinnen bei Profi-Wettkämpfen, aber ansonsten ändert sich nichts. Du bist jetzt nicht auf einmal irgendwie ein ganz wichtiger Spieler beim FC Bayern oder irgendwas, sondern du bist halt weiterhin einfach die Sportlerin, die in ihr normales Fitnessstudio geht, die selber sich um ihren Trainer kümmern muss, die den bezahlen muss, die eigentlich läuft alles genau gleich weiter. Bis auf, dass du gegebenenfalls, wenn du gut abschneidest bei den Profi-Wettkämpfen, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommst und natürlich schon den Weg dann bis zum Olympia gehen kannst.
Das heißt, das, aber es gibt keinen finanziellen, ey, du bist jetzt Profi,
nein,
hier ist dein großes Sponsorenpaket, nein, hier.
Es ist schon so, das ist aber wiederum mit der Aufmerksamkeit verknüpft. Wenn du den Profi-Status nutzt, du bist ja dann schon auch etwas besser, ne? Also du hast ja schon einen Wettkampf gegen ganz, ganz viele Athletinnen gewonnen. Das heißt, du hast schon Potenzial, auch auf Profi-Wettkämpfen, wenn du es richtig machst, vielleicht einen Erfolg zu erzielen. Aber was du daraus machst, aus diesem Status und auf diese Aufmerksamkeit, das liegt an dir. Und da spielt sich im Bodybuilding ganz, ganz viel auf Social Media ab. Also alleine der Fakt, dass ich Profi bin, hat mich nicht dazu gebracht, dass ich jetzt nicht mehr in einer Online-Agentur arbeite, als Online-Marketing-Managerin und mein Geld mit Bodybuilding verdiene, sondern das ist alleine dem zu verdanken, dass ich genau diese Aufmerksamkeit genutzt habe, um mein Instagram aufzubauen, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Denn dann werden Sponsoren auf dich aufmerksam und heutzutage sind auch Sponsoren nicht mehr wie früher, dass die sagen, hey, ich unterstütze dich als Sportlerin, weil ich toll finde, was du machst, sondern es geht immer in gewisser Weise darum, wirtschaftlich zu sein. Das bedeutet, eine Athletin im Bodybuilding, die wird nur eine langfristige Kooperation mit jemandem haben, wenn sie auch entsprechende Umsätze macht. Das heißt, wenn sie eine Community dahinter hat, die dann auch die Produkte kauft, die diese Athletin bewirbt, denn es schenkt dir niemand was. Also das ist de facto so und es schenkt dir niemand was und du musst kein Profi im Bodybuilding sein und da gibt es zahlreiche Beispiele für, du kannst auch einfach den Sport für dich machen, du musst nicht mal auf die Bühne gehen, dann kannst du vielleicht genau so gut davon leben oder sogar noch besser davon leben, wie ich das tue, weil ich bin ganz ehrlich, es ist schon eine unglaubliche Hausnummer, den Sport auf dem Niveau zu machen und gleichzeitig Social Media und ich mache Social Media auch, also wie gesagt, ich habe das studiert, ich habe in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet. Ich weiß, ich könnte es deutlich besser machen, wenn ich die zeitliche Kapazität dazu hätte. Und ich sehe Influencer, die den Sport nicht so intensiv machen, die das deutlich besser können, weil sie sich halt nur auf Social Media konzentrieren.
Das heißt, das ist eigentlich ein... Warum macht man das dann? Einfach, weil du den Sport so liebst und das
genau,
gerne machen willst und erfolgreich irgendwo sein willst?
Ja, ich liebe den Sport.
Und das nicht aus finanziellen Gründen, weil dann könntest du es anders machen.
Man macht es nicht aus finanziellen Gründen. Du gewinnst zwar Preisgeld bei Wettkämpfen und wenn du gut bist als Profi, dann kann es auch schon mal sein, dass du bei einem Wettkampf ordentlich Preisgeld mitnimmst. Beispielsweise ist der Standard in der Figurklasse beim ersten Platz $3,000. Und wenn du viele Wettkämpfe gewinnst, dann kann sich das schon, aber rechnen tut sich's im Endeffekt nicht. Aber ne, du fliegst nach Amerika dafür und dann bist du im Endeffekt, kannst du Reisen machen, kannst du die Wettkämpfe machen, ohne dass du drauflegst. So müsste man es eher sagen.
Aber zahlst du die Reise nach Amerika, zahlst du jetzt nicht
genau,
selbst?
Genau, doch, alles.
Hast du selbst gezahlt,
ja,
alles?
Ja, genau. Man wird dann von Sponsoren entsprechend unterstützt, aber das ist wiederum eben auch alles daran geknüpft, dass du natürlich in gewisser Weise auch dich lohnen musst, über lange Sicht. Also de facto ist es eigentlich, wie du sagst, wenn man Glück hat, kein Minusgeschäft, aber man macht es aus purem Spaß an der Freude. Aber man muss natürlich sagen, wenn ich dann Erfolg bei Wettkämpfen habe, wenn ich mich für ein Olympia qualifiziere, dann bekomme ich ja wiederum mehr Aufmerksamkeit. Es ist im Endeffekt, kannst du dir vorstellen, ich bin als Bodybuilderin ein Unternehmen. Ich investiere, ich tätige Investitionen, eine Wettkampfreise, einen Wettkampf zu machen. Das kostet immer sehr viel Geld. Diese Investition, die zahlt sich aus, einmal über Preisgeld, was aber in den wenigsten Fällen dann passiert oder häufig auch nicht passiert, aber eben auch dadurch, dass ich dadurch Aufmerksamkeit bekomme und dass Leute mir folgen, toll finden, was ich mache, meine YouTube-Videos schauen, die Produkte nutzen, die ich nutze und dadurch sich das Ganze dann wieder finanziert. Und ich könnte es mir auch gemütlicher machen, müsste vielleicht keine Wettkämpfe machen, gegebenenfalls wäre ich ja genauso interessant, wenn ich das nicht tun würde, wenn ich regelmäßiger Content mache, wenn ich die Leute mehr in meinen Alltag mitnehme. Und jetzt zu deiner Frage, warum ich das trotzdem tue. Ich habe mich auch im Rahmen dieses Mindset-Themas ganz viel gefragt, was eigentlich mein Ziel ist, was ich eigentlich möchte. Und ich möchte den, die mir folgen, beweisen, dass du alles erreichen kannst, was du dir vorstellst. Also du kannst aus deinem Leben tun, was du willst. Und dieses Bodybuilding, mich auf eine Bühne zu stellen und zu zeigen, wie ich aussehe und gleichzeitig auch mein Ziel, was ich auch wirklich ausspreche, dass ich Miss Olympia werden will, das ist für mich halt der reine Inbegriff dessen, was ich einfach beweisen möchte. Du kannst ja Influencer sein und du kannst auch super viel Geld verdienen und kannst, ja, aber was ist dann nachher dein Erfolg? Ne, und so einen Titel, Miss Olympia zu sein, die Beste der Welt, von einem Mädchen, was eigentlich sich in ihrem Körper super unwohl gefühlt hat, mit 50 Kilo ungefähr, das ist halt für mich krass. Das ist so das Krasseste, was ich mir vorstellen kann und das möchte ich gerne beweisen.
Und den Titel kann dir dann nie wieder jemand nehmen, ne? Den hast du dann.
Das ist halt wirklich was Greifbares,
ja,
weißt du?
Ja. Was würde man denn zum Beispiel als Miss Olympia bekommen? Gibt es da ein Preisgeld? Ja, wahrscheinlich.
Ja, 50.000.
Aber auch überschaubar, wenn man überlegt. Also 50.000 ist natürlich nicht wenig Geld.
Also
aber
wenn du das vergleichst mit den Open Bodybuildern, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, das Preisgeld wurde jetzt, meine ich, erhöht auf knapp 500.000.
Krass, ja.
Ne? Also
da ist noch eine große Range, ne?
Ja, ja. Ich meine, klar, man muss auch sagen, die Männer riskieren natürlich dann auch ein Stück weit viel von ihrer Gesundheit dafür dazustehen. Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit dem, weil ich würde jetzt behaupten, dass ich sogar gesünder lebe als die meisten Frauen auf der Welt. Aber
warum riskieren Männer mehr ihre Gesundheit als Frauen?
Weil im Bodybuilding dann auch häufig illegale Substanzen eine Rolle spielen. Also, sind wir mal ganz ehrlich, diese Masse, dieser Menschen, also ein Open Bodybuilder, der wiegt auf der Bühne mal gut 120 Kilo. Wer glaubt, dass da Doping keine Rolle spielt, der ist, glaube ich, ziemlich naiv. Es ist ja auch ungetestet, ein ungetesteter Sport. Und es ist schon ein krasses Extrem.
Das heißt, bei Mr. Olympia wird nicht getestet, ob jemand verbotene Substanzen hat.
Nein.
Das war eigentlich krass, ne? Weil es steckt ja, es ist ja schon ein fettes Ding, jeder kennt das, es ist groß, es ist so der größte Wettbewerb, der müsste ja eigentlich sauber sein, damit der auch eine Relevanz irgendwie
Problem
hat.
Das Problem ist nur, wie gesagt, es gibt ja auch getestete Verbände, aber da sind Open Bodybuilder nicht so extrem, da wiegen die keine 120 Kilo trocken auf der Bühne. Es ist einerseits, Bodybuilding ist ein Extremsport und die Menschen, die möchten auch diese Extreme sehen und die möchten immer extremere Extreme sehen. Wenn man sich jetzt mal einen Arnold Schwarzenegger angeschaut, im Vergleich zum jetzig amtierenden Mr. Olympia, es wird immer extremer. Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was der Arnie damals auf die Bühne gestellt hat, was jetzt heutzutage da ganz auf einer Bühne steht. Jetzt gibt's ja inzwischen eine Klasse, die sozusagen diese Ära von Arnold Schwarzenegger widerspiegeln soll. Das ist Classic-Physik. Und da gibt's ein Gewichtslimit und die sind halt deutlich weniger muskulös wie die Open Bodybuilder, was aber Arnold Schwarzenegger früher auch war. Ne? Also der Unterschied zwischen einem Open Bodybuilder und einem Classic Physik Athlet in der Masse ist nochmal deutlich, deutlich höher. Und ja, das ist, glaube ich, auch die Schuld derer, die Bodybuilding einfach auch sehen möchten, dass es immer extremer wird und damit natürlich auch jetzt nicht nur wegen gegebenenfalls Substanzen, die genutzt werden, sondern auch alleine wegen der Masse, die diese Menschen mit sich bringen, ein Risiko. Also ein Herz oder ein menschliches Herz ist ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, diese Muskelmasse zu haben oder dieses Gewicht auch mit sich rumzuschleppen.
Hast du schon mal was genommen?
Ich sag mal so, es ist ja illegal, ne? Und egal, ob es getestet wird oder nicht, du machst dich damit strafbar. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie was genommen und es entspricht der Wahrheit, oder ich sage, ich habe vielleicht was genommen, das wäre ja schon mal dumm, das zu sagen, ne? Und wenn ich sage, ich habe nichts genommen, dann glauben es dir die Leute sowieso nicht. Also am Ende reimt sich die Leute sowieso immer zusammen, was sie möchten. Und sich da äußerlich oder ich sag mal öffentlich zu äußern, wäre sowieso nicht richtig. Deswegen habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, ich würde darüber öffentlich auch nicht sprechen. Ich bin aber der Meinung, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, heutzutage wird sehr viel öffentlich darüber gesprochen, vor allem von Männern, weil es, glaube ich, bei Männern irgendwie so ein bisschen anerkannter ist, das, was gemacht wird. Dass ich da aber sagen möchte, nur weil manche darüber sprechen, ist es nicht normal. Und ich finde es komplett gefährlich und auch manchmal macht es mich wütend, dass ganz, ganz junge Frauen oder Leute, die auch, vor kurzem hat mich auch ein junger 15-Jähriger angesprochen, dass er jetzt anfangen will zu unterstützen. Und ich mir so denk so, weil dann das eben Präsenz auf Social Media hat und das irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, dass es nicht richtig ist. Also auf die Bühne zu gehen bedeutet nicht, dass man dopen muss, auch wenn das vielleicht ganz oben auf dem Mr. Olympia gemacht wird, was ich gerade gesagt habe, das ist ja, ne, ziemlich naiv, wenn man denkt, man kann 120 Kilo trocken dann wiegen. Und ich finde es auch wichtig, dass in gewissen, dass man es halt nicht komplett verschweigt. Trotzdem, je mehr man darüber spricht, desto präsenter wird es auch. Und wenn man das erste Mal auf die Bühne geht, wenn man auch das zweite Mal auf die Bühne geht oder das dritte Mal auf die Bühne geht, das bedeutet nicht, dass man dopen muss. Also Bodybuilding hat per se erstmal nichts mit Doping zu tun. Und ich finde es komplett falsch, was für ein Bild da halt inzwischen auch durch das, dass so viel drüber geredet wird, vermittelt wird.
Was würde man denn, also jetzt mal wirklich für den Laien, wenn man jetzt dopt, was bewirkt das? Dass die Muskeln noch voluminöser werden, dass sie noch größer werden, dass sie kräftiger aussehen? Oder was würde das theoretisch bewirken, wenn ich das jetzt auf der Bühne mache? Also, sieht man noch fülliger aus?
Fragst du jetzt die Falsche. Wahrscheinlich sage ich jetzt was komplett Falsches. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man durch den Hormonhaushalt Muskelwachstum beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, wenn man als Mann einen niedrigen Testosteronspiegel hat, baut man schlechter Muskeln auf. Das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, dass man dann besser Muskulatur aufbaut. So, also das ist de facto was, einfach einen besseren Muskelaufbau zu haben. Fettverbrennung kann beeinflusst werden durch, es gibt ja zum Beispiel auch in Amerika Fatburner, die in Deutschland nicht legal sind, würde in Deutschland auch unter Doping fallen beispielsweise. Mhm. Ja, und es geht jetzt über mein Wissen hinaus. Ne? Ich höre auch Podcasts, in denen dann zahlreiche Bodybuilder drüber sprechen, was so gemacht wird. Aber im Detail könnte ich das nicht erklären. Also einfach gesagt, Muskelaufbau kann man beeinflussen und die Fettverbrennung kann man beeinflussen. Okay. Das kann man beides auch durch Ernährung beeinflussen, aber wenn dein Hormonhaushalt als Mann halt nicht passt, dann ist es besser, du hast einen besseren Hormonhaushalt. Da möchte ich aber genau nochmal den Punkt sagen, ne? Eigentlich ist es total gefährlich, denn gerade die männlichen Hormone, die zum Muskelaufbau führen, die könnte man jetzt denken, okay, kann ich als Frau ja auch meinen Hormonhaushalt beeinflussen. Genau das führt aber dazu, dass du eben auch Veränderungen am Körper hast, die du vielleicht nicht möchtest. Mhm. Also vielleicht beantwortet sich dadurch auch schon ein bisschen einfacher die Frage. Es gibt ja schon Bodybuilderinnen, die gewisse männliche Züge haben. Mhm. Ne? Tiefere Stimme, vielleicht verändern sich Gesichtszüge, eben nicht nur die Muskulatur, die wächst, sondern auch andere Veränderungen. Und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen.
Ach krass, das bleibt dann, ne? Wahrscheinlich, also, ne? Die tiefe Stimme kriegst du dann nicht mehr weg, ne?
Also ich habe noch nie vom Gegenteiligen gehört. Ich denke, man kann vielleicht ein Stimmtraining oder so machen, aber ich habe eben schon die ein oder andere Frau mit einer tiefen Stimme getroffen. Und da kann man sich dann schon mal zusammenreimen, dass vielleicht das nicht einfach so passiert, weil man trainiert, sondern vielleicht aus anderen Gründen. Und alleine aus dem Grund wäre es mir halt dann, würde ich mir 10-mal überlegen, ob ich sowas machen möchte. Ne?
Ich finde halt krass, weil du hast natürlich völlig berechtigt, den großen Traum mal Miss Olympia zu werden. Wenn du jetzt rein hypothetisch, wenn da jetzt andere sind, die das machen, die sich dopen, dann hättest du doch wahrscheinlich in der Regel gar keine Möglichkeit zu gewinnen, weil die natürlich dir einfach dadurch voraus sind, weil sie das machen, wenn du es jetzt nicht machen würdest. Das heißt, ja, du müsstest das ja eigentlich machen, also deine Gesundheit gefährden, um dir diesen Traum eigentlich zu erfüllen, oder? Also
das Gute ist ja, es gibt ja unterschiedliche Klassen, ne? Also ich bin ja nicht in der muskulösesten Klasse. Wenn ich jetzt über einen Klassenwechsel nachdenken würde, in eine Klasse, wo ich deutlich mehr Muskulatur bräuchte, dann müsste ich mir natürlich einerseits überlegen, wann ist das für mich erreichbar, wie viele Jahre müsste ich davor noch trainieren oder welches gesundheitliche Risiko möchte ich dafür eingehen, um das Ganze schneller zu erreichen. Ist es mir das wert? Also zum Beispiel die Frage, in eine Physikklasse zu wechseln, die habe ich mir in den vergangenen Monaten auch gestellt, weil oft das Feedback kam, dass ich schon zu muskulös sei. Ich aber denke, dass ich die Figurklasse vielleicht noch einige Zeit genug, also ich kann noch Verbesserungen erzielen, nicht mit dem Fokus Muskulatur aufzubauen und passe weiterhin in die Figurklasse. Also ich habe ja diese Möglichkeit einfach zu sagen, ich möchte vielleicht gar nicht so viel Muskulatur als Frau. Ich kann ja auch in einer Bikini-Klasse starten oder eine Figurklasse starten und dort entsprechende Erfolge erzielen.
Ist das denn unabhängig jetzt mal von Doping und so? Man sagt ja immer so, mach Sport, Sport ist gesund. Ist das denn in der Form, wie du es jetzt so betreibst, ist das noch gesund oder ist das dann irgendwann auch nicht mehr so gut für die Knochen? Sagen meistens so ganz viele Profi-Bodybuilder. Von Markus Rühle, glaube ich, hat mal das mal gesagt, dass er meinte irgendwie, ich bin irgendwie ein Wrack. Also eigentlich geht gar nichts mehr. Also der hat zu viel trainiert. Oder ist das immer so zumindest ein Aspekt, über den du auch mal nachdenkst und sagst irgendwie, okay, bis dahin und nicht weiter, weil vielleicht ist es irgendwann auch nicht mehr gesund?
Also dass es für Gelenke und Bänder und Sehnen nicht gesund ist, wenn man die Ausführung richtig macht, dann stimmt das, glaube ich, nicht. Aber wenn man natürlich sehr schwer und falsch trainiert, dann kann es schon auch für die Gelenke nicht gesund sein. Das größte Gesundheitsrisiko ist aber tatsächlich das, gerade für Frauen, der niedrige Körperfettanteil. Und ich bin mal ganz ehrlich zu dir, ich habe am Ende meiner Wettkampfdiät keine Periode mehr. Ne? Und als Frau keinen Zyklus zu haben, das ist immer ein Zeichen, dass was nicht stimmt im Körper. Weil der Körper der Meinung ist, also ich wäre gerade nicht in der Lage, ein Kind auszutragen oder ein Kind zu ernähren. Also es ist ja rein logisch, ich bin unterernährt, ich habe einen geringen Körperfettanteil. Eigentlich super, dass mein Körper sagt, hey, jetzt ein Kind wäre nicht cool. Das könntest du gar nicht durchfüttern, weil wir sind ja hier gerade de facto in einer Hungersnot. Trotzdem ist es auch so, dass man schon auch merkt, der Hormonhaushalt leidet. Also jetzt, ich mache regelmäßig Blutbilder und ich sehe auch, dass nach einer Prep die Schilddrüse nicht mehr so gut arbeitet, die braucht auch eine Weile, bis sie wieder funktioniert. Das hängt wiederum mit meinem Hormonhaushalt, mit den weiblichen Hormonen zusammen. Grundsätzlich fällt man auch häufig nach einer Prep dann wie in so eine Depression, weil einfach die Hormone total durcheinander sind. Das Hunger- und Sättigungsgefühl ist total gestört. Man greift dann schon auch in den Körper ein. Und das kann auch natürlich, wenn man da nicht oder wenn man dann sehr viele Wettkampfdiäten macht, irgendwann zum Beispiel zu einer Unfruchtbarkeit führen. Und da sollte man sich gerade als Frau, finde ich, bewusst sein, dass gerade diese Diäten und der geringe Körperfettanteil nicht sind, was gesund ist in dem Sinne.
Wenn ich jetzt Athlet wäre, ne, würde mich, glaube ich, eine Sache stören, über die ich so nachgedacht habe. Und zwar, wenn du jetzt bei Mr. Olympia bist, ne, oder Mr. Olympia, da gibt es ja eine Jury, ne, oder
ja,
Punktrichter,
genau,
ne, die das bewerten.
Juroren,
ne? Genau.
Ja.
Und du hast beim Miss Olympia teilgenommen, bist Siebte geworden,
ja.
Bist dann nach Mexiko und hast das gewonnen, ne? Und,
genau.
Und da war doch auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, jemand dabei, die bei Miss Olympia Dritte geworden ist.
Genau.
Die du dann eigentlich geschlagen hast in Mexiko.
Ja.
Ist das nicht sehr subjektiv? Also ist doch eigentlich krass. Also du trainierst die ganze Zeit und am Ende ist das eine subjektive Meinung, wer gewinnt, oder?
Es ist eine subjektive Meinung. Es gibt allerdings schon auch Judges, die zum Beispiel beim Olympia judgen und die werden ausgesandt auch für andere Meisterschaften. Das heißt, im Optimalfall sitzt auch immer ein Olympia-Judge im Judging-Panel von anderen Meisterschaften, der auch das Hauptsagen hat. Und der darauf achtet, dass die Judging-Kriterien trotz dieser individuellen Einschätzung beachtet werden. Und die beste und die schlechteste Stimme werden auch gestrichen. Also da versucht man so ein Stück weit das auszugleichen. Wenn jetzt ein Judge der Meinung ist, oh, du bist Drittplatzierte, alle anderen aber der Meinung sind, du bist Erstplatzierte oder Zweitplatzierte und eine meint, du bist Erstplatzierte, dann wird 1 und 3 praktisch gestrichen und das Mittel aus allen anderen genommen. So. Also man versucht schon auch, aus dieser subjektiven Bewertung, du hast absolut recht, eine Massenentscheidung ist es dann. Oder wie nennt man das? Wenn man mehrere Leute befragt und dann ist halt das, was, es sind ja 7 Judges da in den meisten Fällen, wird das genommen, was die meisten denken. Also es ist nicht nur einer da, der bewertet, sondern mehrere. Und das ist immer eine Tagesform. Und das ist, glaube ich, auch das. Diese Wettkampfform, die man da hinstellt auf die Bühne, das ist eine Arbeit auf einen Tag, auf eine Stunde hin. Ich time alles auf diesen Auftritt auf der Bühne. Da geht es jetzt nicht nur um diesen Tag, es geht auch um den Tag, aber es geht manchmal sogar um die Bühnenzeit. Wann bin ich auf der Bühne? Was esse ich wann vor der Bühne? Wie viel Salz? Wie viel Trinken? Und mit einem geringen Körperfettanteil hat die Aufnahme von Salz und Wasser einen unglaublichen Effekt oder Kohlenhydraten auch auf das, wie man auf der Bühne wirkt, wie prall ist die Muskulatur, wie wenig Wasser hält man unter der Haut und das kann sich von einer Woche zu einer anderen unglaublich unterscheiden. Die 6-Platzierte, die mit mir in Mexiko stand, die hat sich die ganze Nacht übergeben. Ob sie jetzt Höhenkrankheit hatte, wegen Mexiko-Stadt, es liegt sehr hoch, oder ob es der Burger war, den sie am Abend davor essen musste, eben aufgrund dieser Glykogen-Salz-Geschichte, dass ihre Muskeln prall sind, man weiß es nicht. Aber das ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt, wie du dann nachher auf der Bühne stehst. Und Glück für mich in dem Fall, bei mir ging es super. Ich hatte keine Probleme mit der Höhe, ich habe mich nicht die ganze Nacht übergeben, dass ich in dem Moment halt einen besseren Look auf die Bühne gebracht habe. Das ist immer eine Tagesform und aber auch, das kann jede Woche anders sein, wie du neben einer anderen Athletin aussiehst, weil auch das Niveau, auf dem wir competen, das sind marginale Unterschiede. Das sagst du jetzt nicht, okay, vor allem die Top 10 beim Olympia, die ist total schlecht und die ist viel, viel besser, sondern es sind wirklich ganz, ganz kleine Unterschiede, die da dann nachher den Unterschied von 3 Plätzen machen oder so.
Jetzt habe ich aber gehört, du machst jetzt erstmal eine Pause bis Sommer, ne? Also das klingt wahrscheinlich, es hört sich dann erstmal so an, du machst bis Pause gar kein Training. Das heißt aber erstmal nur, du nimmst nicht an Wettbewerben teil.
Ich
du trainierst wahrscheinlich trotzdem 5-mal die Woche.
Genau. Aber eigentlich wird ja der größte Progress in der Off-Season erzielt, nennen wir das. Also in der Zeit außerhalb der Saison, wo ich in einem Überschuss esse, wo ich zunehme. Deswegen, Muskulatur kann man nur aufbauen, wenn man in einem Überschuss ist. In den meisten Fällen haben die meisten keine Probleme, in einem Überschuss zu essen. Aber irgendwann wird es für mich schon hart, weil ich irgendwann wirklich über 4000 Kalorien essen muss in der Offseason. Mein höchstes Gewicht war mal 85 Kilo. was schon echt viel war. Jetzt wiege ich gerade knapp 73, also das, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ich habe mir früher, als ich so, wie gesagt, auch mal so ins Fitnessstudio angemeldet, mal hingegangen und so, dann haben wir auch mal so Videos geguckt, irgendwie, weiß nicht, Jay Cutler oder so, ich weiß nicht, ne, irgendwie so Videos angeguckt. Und dann sieht man das auch, dass sie dann morgens irgendwie 10 Eier und keine Ahnung und solche Burger und so, um auf die Kalorienzahl zu kommen, ja, ne? Stellt man sich das so bei dir auch vor, ist das so?
Nicht ganz so krass. Aber wenn ich jetzt mich selbst vielleicht als 120-Kilo-Athlet sehen würde, dann könnte man vielleicht sich ungefähr so vorstellen. Bei mir ist es dann natürlich kleinere Mengen, aber es ist dann schon sehr viel Reis vor allem. Also die Proteinmenge, die hält sich ja auch in Grenzen. Man sagt ja so roundabout 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man viel Muskulatur hat wie ich, ist es vielleicht dann auch mal 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber ich esse jetzt nicht mehr als 300 Gramm Fleisch am Tag. Das hält sich echt im Rahmen. Natürlich esse ich auch Eier, aber keine 10 Stück. Hauptsächlich sind es halt große Mengen an Reis, die ich esse. Oder Reiswaffeln oder auch mal Kartoffeln oder sowas. Wobei Kartoffeln irgendwann so viel werden, dass man dann lieber auf Reis zurückgreift. Also eher die Carbs sind dann das, was dann vielleicht den Leuten sehr viel vorkommt. Wenn man so einen Berg Reis hat, ein normales Stückchen Hühnchen und ein bisschen Gemüse dazu, dann, ja.
Und eine Frage, die ich auch nochmal stellen muss, das war so eine klassische Frage, immer jeder, der ins Fitnessstudio gegangen ist, was drückst du auf der Bank?
Ach Bankdrücken. Gott. Genau, das ist eine Frage, die mir dann jemand stellt.
Ja, ne? Tja, das ist so die klassische.
Wo
ne?
man sich so denkt, ich mache gar kein Bankdrücken. Ich weiß es nicht.
Machst du gar nicht? Achso, weil du gesagt hast, gar keine Brust trainierst eigentlich, ne? Oder wenig.
Ich verrate dir mal was.
Mhm.
Bankdrücken ist eigentlich, was den Muskelaufbau angeht, also einmal muss ich nicht so viel Brust trainieren, ist gar nicht so eine kluge Übung. Denn dein Muskel, der wird am besten trainiert, wenn du ihn in seinem vollen Bewegungsradius trainieren kannst. So, und jetzt mach mal eine Brustpresse oder mach's mal mit Kurzhanteln. Du kommst ja eigentlich viel weiter nach hinten, wie die Stange dich limitiert, vor allem als Frau. Das heißt, du trainierst im Prinzip, wenn du Bankdrücken machst, den Muskel nur im halben Bewegungsradius. Viel sinnvoller ist Bankdrücken mit Kurzhanteln oder Butterfly oder am besten beides in Kombination, weil du da den Muskel auch in die komplette Dehnung bringst. Du setzt einen höheren Reiz auf die Muskulatur und Bankdrücken an sich ist keine Bodybuilding-Übung. Bankdrücken ist eher so eine
McFit-Übung.
Genau, so eine Ego-Lifter-Übung oder vielleicht macht es auch Sinn, wenn man jetzt Wettbewerbe macht, in denen es darum geht, möglichst viel dann Gewicht zu bewegen. Aber hypertrophiemäßig oder was für ein Muskelaufbau macht die Übung eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen mache ich sie nicht.
Und natürlich immer Abschlussfrage immer, was steht so als nächstes an, auch wenn diese Pause jetzt bis Sommer geht? Gibt es so irgendwelche Projekte, kommt irgendwas, worauf sich die Leute jetzt freuen können, wenn die mehr von dir hören, lesen, sehen wollen?
Tatsächlich habe ich ja immer in der Offseason den Luxus, dass ich mich so ein bisschen mehr auch auf andere Projekte konzentrieren kann, was nicht bedeutet, dass also das Social Media schläft in meiner Saison, im Gegenteil. Dennoch plane ich aktuell noch weiter sehr aktiv auf YouTube zu sein, die Leute da auch gerade in meiner Offseason mitzunehmen, was glaube ich auch sehr, sehr spannend ist. Weil ganz viel Aufmerksamkeit immer dann auf den Personen liegt, wenn sie Wettkämpfe machen, also dass sie da einfach weiter dranbleiben. Dann werde ich demnächst meinen ersten Online-Kurs launchen zum Thema Bühnenpräsenz, weil es, finde ich, bei der Bühnenpräsentation um viel mehr geht, als nur die Posen zu stehen und die zu können, sondern wirklich um das, um die Ausstrahlung aus dem Inneren. Das ist so ein gewisser Mentalkurs auch, wo man eben sich genau diese Fragen stellt, warum stehe ich auf dieser Bühne, was ist eigentlich, wer bin ich und warum kann ich das Ding gewinnen? Genau. Und was vielleicht auch ganz spannend wird, mein Verlobter wird jetzt im 1. Dezember auch auf Wettkampf-Prep starten und dann auch im April in Köln auf der FIBO wieder auf der Bühne stehen. Da bin ich natürlich auch wieder dabei, da bin ich auch am Start. Unter anderem eben für mein Unternehmen am Stand, aber dann auch als Wettkampfsupport für ihn. Also wer vielleicht aus der Nähe kommt, wer auf die FIBO geht, da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken bei Race am Stand oder dann auf dem Wettkampf. bin ich auf jeden Fall da.
Cool, ey, dann viel, viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass es mit dem Traum zur Miss Olympia auf jeden Fall klappt. Ich werde das verfolgen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, das hat dir auch einigermaßen Spaß gemacht und hast es nicht bereut, hier gewesen zu sein.
Nein.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Abonniert gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dann. Tschüss.